habe ich gerade gehört, was die Frauen alles lernen müssen. Ich vermute, es betrifft auch uns Männer natürlich, selbstverständlich. Yes, bevor ich in die Predigt einsteige, habe ich noch ein Herzensanliegen. Ich habe letzte oder schon vorletzte Woche ist der zweite von meinen guten, von meinen besten Freunden lebensbedrohlich krank geworden und hat ums Leben gekämpft. Und irgendwie habe ich wieder den Eindruck, ich möchte einfach, bevor ich starte, beten für alle die auch unter uns, ob da oder auch im Livestream, jetzt kämpfen haben mit Krankheit. Es sind auch viele auch sonst krank. Heute Morgen hat mir gerade jemand gesagt, schon seit dem Dezember immer wieder krank. So, ich möchte einfach gerade beten, dass da Jesus trainieren kommt, heilend und neu machend. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für alle die jetzt da mit uns im Gottesdienst sind, wo kämpfen haben mit Krankheit, wo kämpfen haben vielleicht sogar mit dem Leben oder wo auch zu kämpfen haben auch mit der Psyche, einfach weil sie nicht wissen, wie weiter. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du da deine heilende Hand, durch deinen Heiligen Geist Gottes in die Lebenssituationen einkommst, in den Körper einkommst und dort, wo du jetzt dir heilig wünschst von Gott, soll Gott trainieren kommen und er kommt trainieren. Und wir haben Verheißung, wir sprechen es aus, es wird besser werden. Heilig von Jesus in dir. Amen. Amen. Yes. Ja, wir sind im Thema Kultur und ich habe, wie schon mal gesagt, riesig Freude an dieser Serie. Wie können wir die Kultur von dieser Welt, die ich finde, es ist noch nie so nötig gewesen, dass jetzt eine göttliche Kultur in die grosse Welt hier kommt, dass der göttliche Friede in die Welt hier kommt. Ja, dass Gottes Gegenwart, wo eben heilt und Beziehungen erneuert, wo einfach, dass eine neue Kultur in die Welt hier kommt. Und ich glaube, es ist uns als Christen klar, wenn wir die Bibel lesen, es ist das Reich Gottes, wo verändert. Wenn Gott kommt, dann findet Veränderung statt. Und ich freue mich mega darauf, auch darüber zu reden, über Gottes Art, über seinen Charakter und über den Charakter, den wir übernehmen können und die Werte, die ihm wichtig sind und so. Und jeden Sonntag denke ich, Jesus, jetzt, nächsten Sonntag, jetzt. Und gerade letzte Woche war es wieder so, als ich den Eindruck hatte, nein, es ist nochmal ein anderes Thema vorher dran. Und zwar habe ich so aufgeschrieben, wir können es lesen, den Schlüssel. Redet noch über den Schlüssel, den entscheidenden Schlüssel, den es braucht, damit überhaupt eine Veränderung passiert. In deinem Leben, in deiner Kirche, in unserem Umfeld und in der Welt. Es gibt einen Schlüssel. Und es ist mir so das Bild in den Sinn gekommen, wo ich gelernt habe, kochen. Das heisst, ich vermute, ich habe es eben nicht wirklich gelernt. Ich bin als Teenager in der Kochschule, da hat man gerade frisch auch als Mann dürfen kochen lernen. Und ich habe, seither bin ich also ziemlich sicher in Sachen Grillieren, Plätzli und Spaghetti. Also da bringe ich her. Aber beim Backen hat es schnell aufgehört. Es ist nämlich so gewesen, ich habe mit einer Gruppe dürfen, also Töpfe haben wir backen, mehrere und so. Und wo wir die Zöpfe, es waren mehrere Gruppen, gewesen, so, und wo wir die Zöpfe aus den Öfen rausgenommen haben, sind unsere Zöpfe die allergrössten und schönsten gewesen. Die sind gefühlt fast ein Drittel grösser gewesen, wie alle anderen. Auf unserem Blech. Wo wir geknetet haben. Wo wir gemacht haben. Und unsere Lehrerin hat uns mega gelobt und so. Wir haben wahrscheinlich irgendetwas richtig gemacht. Niemand hat aber genau gewusst, warum. Auf jeden Fall, jeder von uns hat dann so einen Zopf heimgetragen. Und voller Stolz angeschnitten, der Familie zeigt und will essen. Es hat ein entscheidendes Ding gefehlt, genau. Es hat kein Salz drin gehabt. Genau, wir haben das Salz vergessen, Ito. Ich weiss noch, ich habe mal Mühe bei salzlosem Brot. Hat es geheißen bei uns in der Familie, das wird jetzt gegessen, das ist schade zum Fortwerfen. Ich weiss nicht, ob wir schon mal salzloses Brot probiert haben, eine Woche lang zu essen. Also ich habe alle Tiere versorgt, dort mal, ich konnte die Zöpfe sehr gut können verwenden. Aber ich habe es sicher nicht gegessen. Also, etwas ganz Kleines eigentlich, oder? Hat eigentlich gefehlt. Aber alles andere war vorhanden. Und so kommt es mir auch manchmal ein bisschen vor, auch in meinem Leben, in gewissen Momenten, aber kommt es mir manchmal auch vor, ich sage es jetzt ehrlich, in unseren Kirchen und erst recht in der Wirkung von uns Christen nach außen. Es sieht manchmal saumässig gut aus. Es schmeckt manchmal auch mega gut. Und die Musik rundherum tönt wirklich gut. Alle sind wunderbar schön gekleidet. Jetzt kann ich es aufhören. Aber es fehlt etwas. Es fehlt einfach etwas. Und es gilt herauszufinden, aus meiner Sicht, was. Weil es nützt nichts, einen schönen, grossen Zopf. Ein wunderbares christliches Leben, mindestens nach Hause, wenn nicht der entscheidende Punkt mit dabei ist. Wir haben letzte Woche eine Viva-Kirchenkonferenz gehabt. Da sind alle 90 Gemeinden zusammen gewesen. Und am ersten Tag sind alle Pastoren zusammen gewesen und unser Vorsitzender, der Leiter von der Viva in der Schweiz, hat einen Input gehabt. Und das ist mir wirklich so eingefallen. Er hat gesagt, Jesus, genau da, genau da. Und er hat vom Kaleb erzählt. Ich weiß nicht, ob alle den Kaleb vom Alten Testament kennen. Ich will die Punkte einfach auch jetzt so im ersten Teil drin bringen. Und zwar anhand vom Kaleb herauszufinden, was ist eigentlich der wesentliche Punkt, ich sage es jetzt mit unseren Worten, im Reich Gottes leben und das auch in die Welt zu strahlen. Und Kaleb kommt es überdeutlich raus. Muss ich so vorstellen, das Volk Israel, die sind in der Wüste gewesen. Sie haben ganz viel, also Krieg und Verfolgung hinter sich gehabt, von den Ägyptern, und haben die Verheißung gehabt, dass sie in ein super cooles Land gehen können. Mega schön. Milch und Honig wird fliessen, es wird einfach alles gut sein dort und so weiter. Und dann sind sie noch in der Wüste gewesen und haben auf das Land geschaut. Und der Mose hat 12 Kundschafter ausgeschickt, die gesagt haben, könnt ihr das Land erkunden, damit wir es nachher einnehmen können. Die 12 sind 40 Tage lang dort gewesen. Die sind retten gekommen und haben gesagt, es ist genau so, wie es Gott beschrieben hat. Wahnsinnig ist es. Zwei haben sogar einen Trauben müssen auf einem Stecken tragen, einen riesigen Trauben, weil sie einen allein nicht tragen konnten. Wunderbar. Aber dort leben riesige Leute. Die Anakita, das sind riesig gewesen. Und es ist ein böses Land. Dort findet Krieg statt und Kampf und überhaupt, wir haben keine Chance. Das ganze Volk hat angefangen zu briegen. Und gesagt, gehen wir doch wieder retour auf Ägypten, lieber Sklave sein, wie getötet werden und so weiter. Und dann stehen zwei Männer auf, die auch unter diesen 12 Kundschaftern sind, der Josua und der Kaleb. Und die stehen auf, hört auf die Briegen. Das geht schon, das geht gut. Wir gehen jetzt und gehen siegen. Hört auf, da jammern und Gott in Frage stellen. Und dann kommt raus von dem, was jetzt vom Kaleb steht. Was ist denn der Entscheidende? Übrigens, der Kaleb ist mit dem Josua zusammen, denn der Einzige, die sind die zwei Einzigen gewesen, die dann 40 Jahre später in das Land gekommen sind. Alle anderen haben, weil sie Gott nicht vertraut haben, müssen in der Wüste umeinander wandern, bis sie gestorben sind. Aber die zwei sind ins verheißene Land gekommen. Und das ist für mich auch wieder ein das Bild. Was ist denn der Punkt, jetzt anhand vom Kaleb, dass man ins verheißene Land kommt? Vom Kaleb stehen verschiedene Sachen in der Bibel. Das eine ist, haben wir gerade vor uns, wo Gott dann sagt, nur meinen Knecht Kaleb, weil er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Große Frage. Ist es, weil der Kaleb treu war? Ist treu wie der Schlüssel? Laut dem Vers ja, aber steht noch mehr über den Kaleb. Und ich will an dem Punkt noch sagen, ist genau da der Schlüssel, dass wir eben diszipliniert sind, dass wir keine Fehler machen, dass wir, ich sage jetzt gleich, auch immer schon daran festheben, dass Gott Gott ist. Zweiter Punkt. Nächster Punkt. Ist der Mut. Der Kaleb war der, wo dann steht geschrieben, als allererstes hat er, wo das Volk anfangen zu demonstrieren und predigen und so, er hat gesagt, lasst uns ohne Zögern hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Ist es der Mut gsi von ihm? Später, als er dann im Land Kanaan war, war er 85-jährig und er ist zum Josua gegangen und hat gesagt, ich will das Gebirge dort, wo die Riesen wohnen, da will ich einnehmen mit meinem Stamm. Weil ich bin mit 85 immer noch gleich stark, immer noch gleich mutig, immer noch gleich on fire und so. 85, nicht schlecht, nicht schlecht. Gibt noch keine Pension für uns, vor 85, im Reich Gottes. Genau, auf jeden Fall, die Frage ist, sein Mut gsi, und er gesagt hat, hey, das schaffen wir. Die ersten zwei sind es ganz sicher nicht. Und da drinnen, aber in diesen Vers steckt auch in diesen zwei, die wir jetzt gelesen haben, ist es ein Vertrauen, das er hatte in Gott. Der Herr ist auf unserer Seite. Ist es das Vertrauen? Weil er darauf vertraut hat, Gott ist an unserer Seite. Ist das der Schlüssel? Es getraut sich niemand zum Ja rufen. Weil die Chance besteht, ja, obwohl es ja eigentlich der Punkt ist, der im Neuen Testament steht, der Glaube und Vertrauen, macht es, dass Gott in unser Leben nie kommt. Das Glauben und Vertrauen ist das, was uns hilft, mit mutig für sie zu gehen, mit bei Gott dran zu bleiben, ihm weiter zu vertrauen. Aber ich bin zusammen mit dem Leiter Schweiz total einig, es ist nicht. Es ist nicht der Hauptschlüssel. Alle drei Sachen sind mega wichtig. Alle drei Sachen sind Auswirkungen vom vierten. Geisterfüllung. Gott sagt, nur meinen Knecht Kaleb wird das Land sehen, weil ein anderer Geist in ihm ist. Weil ein anderer Geist in ihm ist. Und nachher kommt dann alles andere so. Das heisst, der Kaleb, und das heisst dort das Wort Ruach, da kann man verschieden übersetzen. Da wird in der Bibel gebraucht als Wind, als normaler Wind, wo Wind bläst. Der Ruach wird auch dann gebraucht, wenn Gott in einem Menschen das Leben einhaucht. Und der Ruach wird im Alten, wie letztlich auch im Neuen Testament gebraucht, für Gottes Geist, für Gott selber. Der Ruach ist in ihm hinein. Und klar könnte man jetzt diskutieren, weißt du, Huhn oder Ei, Gott hat wahrscheinlich zuerst vertraut und dann ist der Ruach gekommen oder Gott hat ihm den Ruach geschenkt. Und um das geht es gar nicht. Es geht nur um den Schlüssel, wenn eine Kultur soll verändert werden soll. Wenn, ich sage jetzt, die himmlische Kultur soll auf die Erde kommen, durch uns, ist der entscheidende Punkt, ist der, ist Gottes Geist in unseres Kirchen und kommt er zum Zug. Das ist der Punkt. Ist Gottes Geist auf uns oder nicht? Wenn Gottes Geist nicht da ist, können wir alles richtig machen. Wir können die Ehe kürzen, haben wir es vorher gesagt. Wir können alles richtig lehren. Aber wenn wir nicht, so wie wir es bei der Sarah auch gehört haben, wenn Gottes Geist uns nicht den Frieden schenkt, ich schaue. Wenn Gottes Geist uns nicht Weisheit gibt, jetzt ist da dran und jetzt da. Und vergiss das Salz nicht, von mir aus, oder? Gottes Geist. Und da ist das ganz große Geheimnis. Das hat auch schon zu viel Streit verursacht in den Kirchen. Und ich möchte da ein Spannungsfeld uns deutlich machen, wo ich glaube, das ist bis heute die grosse Fragestellung, ob Gottes Geist auf uns ruht und durch uns wirkt oder eben nicht. Ich habe es mit dem Gordon MacDonald, der hat vor Jahren ein Buch geschrieben, ist Pastor in Amerika. Und er hat das Buch geschrieben, Ordnet ein Leben. Und ein kleiner Punkt, das ist vielleicht, ja, es ist mehr wie ein Satz. Ein kleiner Punkt ist der, wo ich das Gefühl habe, ist genau die grosse Frage stellen. Nämlich, die Frage ist, leben wir treiben oder leben wir berufen? Und es heisst in Römer 8, muss da schnell schauen, alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, sind Gottes Kinder. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, könnte man auch übersetzen. Wir können auch eben übersetzen, alle die, die vom Geist regiert werden. Also letztendlich, alle die, die vom Geist erfüllt sind und sich von dem auch leiten lassen, das sind erstens Kind Gottes und zweitens, denn Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Das heisst, er hat uns zu Kind gemacht und damit befreit von dem, dass wir wie Sklaven gehetzt sind in dieser Welt. Und ich habe lange überlegt, kann man das so sagen oder nicht? Ich will es nicht sagen, und gleich will ich es sagen, es ist letztlich unsere Entscheidung. Und vielleicht ist es nicht einmal unsere Entscheidung, ich kann wählen, jetzt, Geist Gottes, musst du wirken. Aber ich kann mich entscheiden, für welchen Weg dann ich will einschlagen. Lebe ich, und da will ich jetzt niemals nachtreten, wenn ich nicht aus dem Geist heraus lebe, aus dem heraus, dass Gott gegenwärtig ist und in dem meinem Leben auch, mit allen Fehlern und allen Unvollkommenheiten, und man weiss nicht immer genau, schwarz-weiß und so, aber lasse ich mich vom Geist leiten oder lebe ich wie bisher einfach treiben? Von irgendetwas antreiben. Und das sind ganz viele verschiedene Gründe. Der John Ortberg, ein Pfarrer, den ich sehr schätze, ein Buch geschrieben hat, hat mal geschrieben, der grösste, negativste Antrieb ist die Hektik. Der allergrösste Antrieb ist die Hektik. Der Stress, da wir antrieben sind. Aber ich glaube, das ist nicht der einzige. Ich glaube, es gibt noch Antrieb von Angst. Wir machen ganz viele Sachen, vielleicht sogar fast alles, aus Angst. Auch wenn wir Glück suchen, machen wir es manchmal aus Angst, dass wir ja nicht unglücklich sind. Auch wenn wir Karriere suchen, haben wir das Gefühl, das ist genau das, was uns dann, also wenn das absolute oder das einzige Ziel ist, Karriere, Macht haben, wo auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Antreiber in unserem Leben, wo letztendlich sind die negativen Antreiber, die uns wegtreiben von dem, dass wir Gott von Gottes Geist erfüllt werden. Übrigens auch Disziplin und Perfektion kann ein falscher Antreiber sein. Ich will aber damit nicht sagen, dass alles schlecht ist, natürlich. Logisch nicht. Aber die Frage ist die Reihenfolge. Die Frage ist die Reihenfolge. Und das finde ich jetzt auch beim Kaleb mega wichtig. Ich bin zutiefst überzeugt, er hat so gehandelt, so gedacht und so gelebt und war mutig und auch immer, weil Gottes Geist auf ihm war. Und nicht, weil er mutig war, weil er mutig vertraut hat, hat er dann den Geist bekommen, sondern der Anfang ist Gottes Gegenwart. Und das ist auch bei allen Antrieben von unserem Leben. Der Start und der Anfang muss Gottes Gegenwart sein. Zum Thema Disziplin möchte ich noch etwas sagen. Ich habe in der Leitung, ich habe es im letzten Kickoff auch gesagt, vor 14 Tagen, muss ich einfach noch mal bringen, der Bill Johnson hat den Satz geprägt und hat in meine Leitungsgremien gebracht. Einfach mal so, die Christenheit sollte niemals für ihre Disziplin, sondern für ihre Leidenschaft bekannt sein. Und mit Leidenschaft meint er die Liebe zu Jesus. Und mit Leidenschaft meint er, und das ist mir noch mega wichtig, weil mir ganz konkret Jesus begegnet, immer wieder neu Begegnungen haben, da hilft uns, eine Leidenschaft zu haben. Und weil er uns begegnet, hilft uns, mutige Sachen zu tun. Weil er uns begegnet, hilft uns, dass wir die Liebe haben zu ihm, wo uns niemand nehmen kann und wo keine findliche Umwelt uns das Problem machen kann. Logisch, aus dieser Beziehung raus mit dem kommt auch der Wille, wir möchten gerne diszipliniert sein, weil Jesus uns antreibt, möchten wir gerne das durchziehen und wir möchten das Land einnehmen. Da braucht es schon Mut und Disziplin, aber es kommt aus dem raus, weil Gott uns begegnet ist und wir an dem bleiben und uns von dem leiten lassen. Und nicht einfach treiben lassen von dem, was wir jetzt gerade empfinden. Oh, das sind jetzt gerade ein bisschen grosse Gegner. Lassen wir sie. Und da gibt es ganz viele verschiedene Riesen in unserem Leben, die uns hindern daran, mutig aus dem Geist Gottes zu leben. Und das ist bei jedem ein bisschen anders. Jetzt aber, wenn wir als Berufene leben, das heisst, wenn wir leben aus dem Geist heraus, dann ist es möglich, eine Gelassenheit zu haben, obwohl es aussen nur rebelt und stürmt. Ich habe erzählt von meinem Freund, den ich dann auf der Überwachungsstation besuchen durfte, und er gesagt hat, es ist mega schwierig. Und wenn man so ums Leben kommt, ist es wirklich schwierig. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, er hat gesagt, er glaube viermal etwas müssen unterschreiben, weil es eben auch auf die andere Seite kehren kann. Wir machen jetzt da, aber wenn sie sterben, dann tun sie uns freisprechen, oder? So. Und er hat gesagt, und wie gehst du mit dem um, oder? Und er sagt, es ist schwierig. Aber, so hat mir der andere Freund gesagt, und er ähnlich ein bisschen, wenn ich dann in den Operationssaal geschoben werde, dann kann ich nichts mitnehmen. Nicht einmal meine Frau. Ich bin allein. Aber ich habe Jesus mit mir. Und logisch, er hat gesagt, er hat ganz viele Leute, die an mich denken, die für mich beten und so. Aber was ich auf dem Schragen da gesagt, was ich kann, das ist Jesus. Und das habe ich erlebt. Und das ist cool. Und das ist das, was durchhebt. Und das ist eigentlich der Punkt. Wenn Gottes Geist uns erfüllt, dann ist es immer weniger vereinnahmend, was an Schwierigem aussen rumläuft. Dann spielt es noch mehr keine Rolle. Dann kann ein Jesus im Schiff, im Sturm schlafen. Und wir können das auch. Und wenn Jesus, wenn wir nicht getrieben sind von dem, was wir jetzt gerade empfinden und was wir gerade Mühe haben oder von dem, was wir gerade an Ideen haben, ich sage jetzt, ohne dass wir mit Gott immer unterwegs sind, wenn wir uns von Gott leiten lassen, dann wissen wir auch, was unsere Berufung ist und unsere Aufgabe. Darum treiben oder berufen. Ein Berufener weiss, was seine Aufgabe ist und was nicht. Der weiss letztlich, ich habe meine Gaben, meine Grenzen, mein Alter, meine Jugend und ich lebe in dem hinein. Und Gott hilft mir in dem hinein. Und ich will das leben, was Gott für mich denkt hat. Ich lebe als Berufener. Übrigens, die Bibel ist noch voll von Beispielen von Menschen, die treiben und berufen. Zum Beispiel Saulus und Paulus. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt im Neuen Testament, oder? Jesus verfolgen, hat aber Gott dienen. Und Gott und Jesus begegnet ihm. Und von dort da wird er zum Paulus und erzählt nur noch von Jesus. Der Unterschied vom Saul und vom David hat das gleiche Ding. Und. Es gibt ganz viele so Geschichten. Aber Berufene kennen ihre Aufgabe, lassen sich von Gott etwas sagen. Und vor allem, nur Berufene können letztlich im Tiefen der Kern anderen Menschen dienen. Weil sie selber sind beschenkt und ihnen wird dient von Gott. Sie sind wirklich frei zu dienen. Und das sind natürlich alles auch Prüfsteine. Wo stand ich genau? Okay, da wäre die eine Frage noch zum Schluss. Es geht also darum, geisterfülltes Leben. Und die Frage ist, wie können wir das denn machen? Wie können wir geisterfüllt leben? Ich gestand jetzt da, ich mache es ab und zu. Gehe alte Predigten nochmal lesen. Ich mache es aber nicht so gern, weil die meisten finde ich schlecht, die ich früher noch hatte. So. Auf jeden Fall bin ich nachschauen, was habe ich eigentlich so gesagt zu Geisterfüllung? Und bei einer Predigt, wenn ich sie in Papierform gehabt hätte, hätte ich sie verrissen. Bei einer Predigt habe ich gemerkt, ich habe dort ständig, wenn es umgegangen ist, um Geisterfüllung, habe ich dann angefangen zu predigen darüber, wie können wir am besten unsere Zeit auskaufen. Weil im Epheserbrief heisst es, kaufe deine Zeit aus, denn es ist böse Zeit und lasst euch erfüllen vom Geist. Also, kauft eure Zeit aus, habe ich predigt. Und ich habe gesagt, hey, drosselt das Tempo, macht es richtig, tönt das Falsche ablegen, tönt dies und jenes ändern, setzt neue Prioritäten und so weiter. Und ich habe es verrissen, innerlich, weil genau das da eben nicht die richtige Reihenfolge ist. Geisterfüllung ist etwas ganz, ganz anderes. Der Geist Gottes ist losgelöst von mir, keine eigenständig. Er wirkt da, wenn er will. Er begegnet so, wenn er will, sage ich jetzt, in mir. Er hat ein riesiges Anliegen, mir zu begegnen. Aber nicht nach meinen Vorstellungen. Und ich vor allem muss ich nicht noch Sachen machen, damit er dann kommt. Das Einzige aus meinem Blick, was wir können und sollen machen, ist eine Sehnsucht und eine Bitte haben nach mehr. Lasst uns beten, dass Gottes Geist uns erfüllt. Bitte Gott und sag ihm, ich habe schon viel, also wenn es so ist, ich habe schon viel erlebt mit dir, aber ich will noch mehr von, mit dir erleben. Diese Bitte, die können wir ihm bringen. Und das ist entscheidend wichtig. Ich als Teenager hatte ich die Bitte gehabt, ich habe das wahrscheinlich schon mal erzählt, hatte die Bitte gehabt, ich habe gesagt, ich habe den Heiligen Geist noch nicht oder nur halbe. Und ich bin in ganz viele Kirchen gegangen und zu Pfarrern gegangen und zu Pastoren gegangen und gesagt, warum habe ich nur eine Frage? Ich habe nur eine Frage. Wie komme ich den Heiligen Geist über? Von den Pfarrern, die ich besucht habe, das sind nicht wenige gewesen, habe ich für mich keine Antwort bekommen. Aber eines Tages ist er mir begegnet. Und er hat gemerkt, jetzt ist er da. Er hat es einfach gemerkt. Und ich habe gemerkt, wie Gottes Liebe, das war schon speziell gewesen und das erleben nicht alle gleich, weil Gott begegnet uns so, wie wir es brauchen und so. Aber dort war es so stark gewesen. Ich habe 14 Tage lang den Namen Jesus nicht aussprechen, weil ich gerade angefangen habe zu heulen, weil das so eine Liebe da war. Nur schon, wenn ich seinen Namen genannt habe. Aber was wir alle zusammen können, ist darum beten, Jesus, da ist noch mehr, ich will erfüllt werden von dir. Übrigens, das gilt auch für uns alte Hesse oder vielleicht sogar erst recht. Von der ersten Gemeinde, wo ja Feuerzungen gesehen hat vom Himmel, oder? Steht geschrieben, wo der Petrus und der Johannes im Gefängnis waren, ist die Gemeinde zusammen gewesen und hat betet. Und dann heisst, und die Erde hat bebt. Und dann heisst, und sie wurden erfüllt vom Geist Gottes. Sie haben den doch schon gehabt. Natürlich, die Erfüllung haben wir grundsätzlich immer da. Aber es geht darum, dass der Wasserpegel immer wieder ganz gefüllt wird. Das ist der Punkt. Und darum ist da für mich noch der letzte Punkt, das letzte Bild. Man könnte zeigen, ich habe ein Bild mitgebracht. Mein Lieblingsbild. Leb geisterfüllt heisst eigentlich nichts anderes, als sich dem Geist Gottes aussetzen. Und da, wenn er schenkt, das dann nehmen und weitergehen. Und grundsätzlich zuerst einmal sein. Und es heisst, wir können ihn suchen, bis wir das erleben, was wir da sehen. Und wir können offene Ohren haben. Hat mir gerade kürzlich jemand gesagt, jetzt habe ich etwas gehört, ich soll das und das machen, das habe ich bisher noch nie. Ist das das, was du immer meinst? Und ich habe gesagt, ja. Und manchmal müssen wir warten. Aber Geisterfüllung kommt, wenn wir uns danach sehnen, darum bitten und wenn wir offen sind für sein Reden. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich uns als Kirche. Und ja, ich wünsche mir, dass auch eine neue Erfüllung passiert bei dir. Der Pegel wieder ganz hochkommt. Und für uns als Kirche gerade auch. Weil ich glaube, es ist viel Wasser, viel Wirken Gottes im letzten halben Jahr. Haben wir drin reinstehen und ist geflossen. Und wir brauchen es, dass der Pegel neu gefüllt wird. Yes, Amen. Wenn du das wünschst, dann ich jetzt für dich beten und formuliere das in deinem Herzen in Stil für dich. Du kannst auch symbolisch die Hände öffnen und sagen da damit, jawohl, ich will mehr, jawohl, ich will, dass du mir so begegnest, wie ich es jetzt brauche. Beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für alle die, die da sind und die jetzt das erste Mal so richtig sich wünschen, dass du in ihr Leben einkommst. Und du kannst jetzt mit mir mitbeten, wenn du das so richtig das erste Mal dir auch wünschst. Jesus, ich bin da und ich will, dass du in mein Leben einkommst. Durch deine Gegenwart, durch deinen Geist. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und alles auf die Seite geschoben hast, was an Schuld oder Fehler oder Unvollkommenheit da ist. Und du kommst in mich hier, du vergibst mir, du schenkst mir deinen Frieden, du schenkst mir deine Gegenwart. Danke, dass ich dein Kind darf sein. Und für alle die, die sich wünschen und das auch brauchen, dass der Wasserfall ganz neu fließt und dass es eine neue Frische vom Reden von Gott und von dem, dass wir merken, was jetzt unsere Aufgabe und was nicht. Ihr könnt auch mit mir innerlich mitbeten. Jesus, Ich brauche eine neue Erfrischung, eine neue Erfüllung von deiner Gegenwart, von deinem Geist. Danke, dass du meine Sehnsucht, meine Bitte hörst und dass du mich jetzt erfüllst. Und du wirst mir das geben, was ich jetzt brauche. Du wirst mir Fähigkeiten geben, du wirst mir Fähigkeiten für Aufgaben geben, die du mir jetzt vor die Füße legst oder die auf mich zukommen. Aber du wirst mir auch einen tiefen Frieden geben, über dem, dass ich einfach sein kann. Auch vielleicht einmal zum keinen offiziellen Dienst machen, sondern zuerst einmal Kind sein. Danke, dass du mich erfüllst und dass du mich wirst leiten. Noch stärker als bisher. Amen. Amen.